Mit der menschlichen Vorstellungskraft ist das so eine Sache. Vieles, was wir abstrakt verstehen oder lernen sollten, verweigern wir, weil wir es nicht glauben wollen. Wir glauben es erst, wenn wir es selbst sehen und erleben. So geschehen an einem Freitag im Oval Office. Seitdem steht Europa unter Schock. Das, was der neue amerikanische Präsident Donald Trump der Weltöffentlichkeit bot, war schlicht die Aufkündigung der alten wertebasierten Weltordnung. Europa ringt nun in höchster Eile um Kompensation des amerikanischen Schutzes und rückt zusammen. 800 Milliarden Euro zur Aufrüstung Europas sind beschlossen. Und Deutschland legt für sich noch was drauf. Die Verteidigungsausgaben sollen zukünftig oberhalb von einem Prozent Bruttoinlandsprodukt von der Schuldenbremse ausgenommen sein. So wollen es die neuen Koalitionäre. Doch dazu braucht es eine Verfassungsänderung mit Zweidrittelmehrheit im neuen oder im alten Bundestag. Und genau darum gibt es Streit. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich bei uns im Studio Norbert Röttgen, Mitglied der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und ebenfalls begrüße ich sehr herzlich Dietmar Bartsch, Mitglied der Linken Fraktion im Deutschen Bundestag. Herr Röttgen, Sie sind ein profilierter Außenpolitiker. Wenn man sich die letzten Wochen so anschaut, was auf der Weltbühne passiert ist, ist Außenpolitik eigentlich überhaupt noch kalkulierbar?
Es ist, man sagt ja immer, Trump ist der Unberechenbare, aber ich glaube, die Berechenbarkeit hat leider zugenommen in negativer Hinsicht für uns in Europa. Wir wissen jetzt sehr genau, europäische Sicherheit ist erstmalig seit über 80 Jahren kein eigenes amerikanisches Interesse mehr, wird nicht mehr als eigenes amerikanisches Interesse definiert. Wir sehen die Behandlung der Ukraine, wir sehen nämlich die gezielte militärische Schwächung des Landes, gegen das Putin Krieg führt, die Übernahme russischer Narrative. Also es ist eine völlig umgedrehte Welt, es sind revolutionäre Verhältnisse. Aber Sie sind bestimmt Experte natürlich für Revolution, haben Sie studiert wahrscheinlich. Aber jetzt ist sie mal real, Entschuldigung, wollte Sie. Jetzt ist sie real da und wir können, glaube ich, diese neue Realität, die ich als revolutionär bezeichne, erkennen. Und wir müssen uns auf sie einstellen. Wir hätten schon früher gekonnt, das haben Sie anmoderiert. Aber jetzt ist es klarer und unverweigerbar geworden.
Hm. Gibt es noch sowas wie einen allgemeingültigen Code internationaler Verständigung? Und gilt das Völkerrecht überhaupt noch? Oder wie muss man es einordnen?
Naja, eigentlich gilt das Völkerrecht. Und ich glaube, wir als Deutschland, aber auch Europa, müssen uns dafür stark machen, dass Völkerrecht wieder eine andere Komponente hat. Ich glaube auch, dass wir die internationalen Institutionen der UN stärken müssen, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, wieder zu einer regelbasierten Ordnung zu kommen. Man kann über die Regeln streiten, das werden wir sicherlich auch, aber wichtig ist, dass es Regeln gibt. Und das ist ja das eigentliche Problem, dass die nicht mehr akzeptiert werden. Das Verheerende war der Angriffskrieg Putins ohne Wenn und Aber und dass der jetzt letztlich gutiert wird. Und dass wir am Ende jetzt doch zu einem Diktatfrieden kommen werden, das ist ja absehbar. Wir können uns ja auch wieder verweigern und sagen, naja, mal sehen, wie es kommt. Und wir haben jetzt 800 Milliarden. Das ist, glaube ich, interessant, aber wird dort keine großen Veränderungen mehr bringen. Ich glaube, wir müssen dort wirklich einmal einen Strich ziehen und in Ruhe überlegen, was kann denn Deutschlands Rolle sein? Sowohl in Europa. Welche Rolle kann Europa spielen? Weil wir sprechen immer von Europa, das ist ja auch heterogen. Also Ungarn hat andere Interessen als Portugal und auch die baltischen Länder haben andere Interessen als Italien und, und. Also mein Ziel, unser Ziel sollte sein, gerade aus deutscher Sicht wieder zu einer regelbasierten Ordnung zu kommen. Wir sind im Moment weit davon weg.
Ist das so ein Stück weit eine verkehrte Welt, wenn der linke Dietmar Bartsch davon spricht, dass es ein Angriffskrieg Putins war und Trump das im Moment zumindest nicht über die Lippen bekommt? Ist das auch ein Zusammenbruch der Wertegemeinschaft des Westens, was wir da an diesem Freitag sehen konnten? Und, oder kann man überhaupt noch von verbindenden Werten sprechen, wenn man das gesehen hat?
Ja, also einige Fragen. Das erste ist, ich habe Herr Bartsch gehört den Linken an, ich bin ein CDU-Politiker, darum trennt uns vieles. Ich habe Herrn Bartsch immer wertgeschätzt dafür, dass er dort seine Meinung ausgedrückt hat und für sich keine und zu seinen Überzeugungen gestanden hat und diesen Angriffskrieg immer so bezeichnet hat. Das war ein großer Bruch, der dann auch zur Abspaltung von BSW, von Wagenknecht geführt hat. Und ich fand die unter den Linken, die das ehrlich so beantwortet haben, habe ich immer sehr respektiert. Und das ist auch eine gute Basis, um miteinander zu sprechen. Ich glaube, dass man das so formulieren muss, mindestens angefangen von der Rede des Vizepräsidenten auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Das war eigentlich die Erklärung eines Kulturkampfes gegen Europa. Nicht Russland und China sind die Bedrohung der Sicherheit, sondern wir Europäer sind es. Weil die europäischen Regierungen ihre Völker unterdrücken, im Allgemeinen und im Besonderen die Meinungsfreiheit. Man kann sich mal gerade in den USA den Zustand der Meinungsfreiheit anschauen. Und das, was ich auch eben schon gesagt habe, die Übernahme praktisch aller russischer Narrative, also die Ukraine hat angefangen, die Ukraine, der wird jetzt die Unterstützung entzogen. Das ist so etwas, dass man darf das nicht so sehen, dass alles schon in Stein gemeißelt wird. Das kann sich in der nächsten Woche, es kann sich in über Nacht alles ändern. Aber so wie jetzt das Reden ist und das Handeln ist, nicht ist ja inzwischen Handeln geworden, würde ich von einer Suspendierung des Westens durch die Führungsmacht des Westens sprechen. Einen dritten Punkt vielleicht noch als Replik zu dem, was Sie sagten. Ich finde, Sie haben einen absoluten Widerspruch in Ihrer vorherigen Antwort formuliert. Sie haben gesagt, wir müssen als Land, als Deutschland für das Recht und das Völkerrecht, die regelbasierte Ordnung uns einsetzen. Und dann haben Sie aber eine Minute später gesagt, das wird jetzt zum Diktatfrieden kommen, den nehmen wir auch alle hin. Das ist ein Widerspruch. Entweder setzen wir uns für das Recht ein oder wir sagen fatalistisch, Diktatfrieden ist halt so, dann geht die Ukraine unter. Das passt nicht zusammen, das wollte ich auch noch in meiner Antwort jetzt sagen.
Ich darf widersprechen. Ich habe zum ersten Punkt, da haben wir eine Übereinstimmung, dass es regelbasiert sein muss. Ich habe nur gesagt, wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass es so kommen wird. Das ist der Punkt.
Das wissen wir ja nicht. Wir wissen
was soll
noch,
der Fatalismus? Das ist keine Stärkung des Rechts.
Es geht nicht um Fatalismus. Ich finde auch, dass wir bei der Betrachtung, wie denn eine regelbasierte, wie auch vielleicht eine europäische Friedensordnung, vielleicht sogar eine Friedensordnung der Welt aussehen könnte, dass wir da wirklich auch mal Resümee ziehen müssen, was war dann auch vor dem Krieg. Also ich meine, das war immerhin ein Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, der gesagt hat, dass er das Völkerrecht gebrochen hat beim Jugoslawienkrieg. Also Gerhard Schröder hat das gesagt. Dann müssen wir einfach sagen, haben wir vielleicht auch eine Verantwortung? Haben wir mit Sicherheit.
Wahrscheinlich war es auch eine falsche Aussage, würde ich mal sagen.
Ja, aber es ist vielleicht zu viel Vergangenheit. Wir können das, ich glaube trotzdem, das ist ja häufig bei derartigen Dingen so, dass es viele Verantwortungen gibt. Sie waren dabei, ich auch, als damals, also Wie gesagt, ich habe null Sympathie für den Angriffskrieg Russlands. Aber als Putin hier 2001 geredet hat, Sie waren dabei, Ihr Fraktionsvorsitzender wird jetzt bald Kanzler sein, der war der Erste, der aufsprang und Beifall klatschte.
Ich habe das auch getan. Und zwar, ich habe mich übrigens gefragt, bist du damals so mitgelaufen oder war es? Ich habe die Rede nochmal angehört, ich habe sie gelesen.
Ja,
es war, ich bin der Auffassung, dass es richtig war, dass ich damals auch aufgestanden bin, stehend applaudiert habe. Weil vielleicht hatte uns Putin damals 2001 die Rede im Bundestag. Genau. Vielleicht hatte uns
wenn Sie noch mal kurz sagen, was er uns damals gesagt hat.
Also, das war Putin, also besondere Ehre des Bundestages. Staatschefs werden selten eingeladen in den Bundestag. Er hat dort gesprochen. Und in dieser Rede, auf Deutsch gesprochen, vor dem Plenum des Deutschen Bundestages im Jahr 2001 und hat dort seinen Vorschlag, seine Vision des Europäischen Hauses mit Russland als einem Teil dieses Hauses vorgestellt. Und das war eine große Vision, das war das Angebot einer europäischen Friedensordnung, die es nur gibt, wenn Russland ein Teil dieser Ordnung ist. Nur dann haben wir Frieden. Wir reden jetzt über Sicherheit und Krieg, aber noch lange nicht über Frieden. Und diese Hand zu ergreifen, darauf zu setzen, dass er es will, war, glaube ich, richtig. Und darum stehe ich dazu. Aber wir haben uns, also wie gesagt, vielleicht hat er uns damals schon belogen oder er hat sich verändert, das weiß ich nicht.
Aber war es nicht auch so, dass die USA letztendlich dagegen waren und das auch ein Punkt war? Also gar nicht mal.
Nein, die Europäische Friedensordnung hat es ja auch gegeben danach. Wir hatten in der Nachfolge von Mitte der 90er Jahre, nach meiner Lesart,
die ersten Jahre.
Bis, ich würde sagen, 2014. Man kann 2008, Georgienkrieg noch so, aber 2014, Annexion der Krim. Intervention in die Ostukraine. Im Jahr 2014 hat Putin diese Friedensordnung beendet. Da ist er ausgestiegen und zum Outlaw geworden. In der Zeit dazwischen gab es schon viele Entscheidungen von ihm, die waren gegen das Recht gerichtet, die waren nicht, haben nicht respektiert, andere Länder waren gewaltsam, Wählermanipulationen im eigenen Land, Unterdrückung der Opposition. Aber definitiv 25 Jahre nach der Wiedervereinigung war diese europäische Friedensordnung beendet.
Lieber Herr Röttgen, ich will das jetzt gar nicht bestreiten, nur würde ich zumindest anmerken, dass es davor eben auch seitens der Europäer, mindestens im Jugoslawienkrieg, ich habe auf diese eine Äußerung des damaligen Kanzlers verwiesen, das war sicherlich nicht ohne ein UN-Mandat in ein Land zu gehen, ist aus meiner Sicht hochproblematisch. Und ich will ja Ihnen zugestehen, dass vieles von der Beschreibung stimmen mag. Aber eins sage ich jetzt mal aus Verhältnissen, die wir alle kennen. Es gibt ganz, ganz selten einen Schuldigen und alle haben anders richtig gemacht. Ich glaube, dass auch Deutschland, das kommt vor.
Krieg jetzt Ukraine, würde ich sagen.
Ja, beim Krieg in der Ukraine, Sie erkennen da meine Haltung, die ist klar und eindeutig. Es ist ein Angriffskrieg und Putin hatte, auch dieser Krieg hat eine Vorgeschichte. Das kann man alles analysieren. Ich finde, wir sollten jetzt wirklich in die Zukunft schauen und wirklich gucken, was können wir tun, dass wir letztlich auch unter Einschluss Russlands, das finde ich ja richtig, wir können nicht Russland wird nicht von der Landkarte getilgt werden. Auch Putin wird irgendwann nicht mehr der Chef von Russland sein. Wir müssen über eine Ordnung danach seriöse Angebote machen und nicht allein unsere Vorstellung. Ich glaube, dass das entscheidend ist. Das sehen wir in den USA, wie schnell es Veränderungen geben kann. Das ist auch furchtbar. Ich teile das. Und das, was Trump macht, ist also nicht zu akzeptieren in vielerlei Hinsicht. Nur, und das war ja jetzt der Ausgangspunkt, das Schlimme ist ja, dass wir die Augen nicht davor verschließen sollten, dass es eventuell, ich will das dann vielleicht so relativieren, eventuell einen Diktatfrieden geben kann. Denn wenn der Selenskyj jetzt ja gerade in Saudi-Arabien mit den Vereinigten Staaten spricht, ist das de facto ein Vorgespräch für die Verhandlungen, die USA und Russland über den Kopf der Ukraine hinwegführen. Es ist ja schon ein positives Ergebnis, dass es überhaupt eine Runde davor gibt mit Selenskyj. Das finde ich ja, ist ja auch Ergebnis von Verhandlungen. Und wir, manchmal tun wir so, als wenn es die nicht gibt. Gott sei Dank gibt es die. Ich glaube, einen Schritt zurücktreten, schauen, was können wir machen? Wie können wir da hinkommen? Wir sind uns einig, dass wir von einer regelbasierten Ordnung reden. Wir werden sicherlich streiten, was die Regeln sind. Das ist aber gar nicht der Punkt. Überhaupt erstmal dahin zu kommen, dass anerkannt wird und jetzt nicht nur von Russland, von den Vereinigten Staaten, sondern es geht um viel mehr. Denn wir sehen ja die Entwicklung jetzt mit Brasilien, mit Indonesien, mit Südafrika, mit China. Wir haben ja insgesamt mit den arabischen Ländern, wir haben ja insgesamt eine sehr, sehr problemhafte Situation, die auch Auswirkungen haben wird, nicht nur auf das Militärische.
Stichwort Friedensordnung und es geht um sehr viel mehr. Jetzt diese Tage jährt sich zum 80. Mal die Kriegskonferenz von Jalta auf der Krim, wo die Sowjetunion, USA, Großbritannien, gegen Nazi-Deutschland quasi die Teilung der Welt beschlossen haben. Will Putin dahin zurück und ist es etwas, was Trump akzeptiert?
Also Putin definitiv. Weil für Putin wäre, wenn wir jetzt auf eine Jalta-Weltordnung, ist schon ein bisschen viel gesagt, eine Machtverhältnisse nach Jalta, die großen treffen sich und teilen die Welt sozusagen oder die Interessen auf und die Welt auf. Für Putin wäre das ja eine enorme Anhebung, Beförderung der Liga, in der er spielt. Das muss man mal sagen. Russland hat eine Wirtschaftsleistung, die ist ungefähr bei Italien. Die Europäische Union hat das Zehnfache. In einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg sich befindend, kassiert gewaltige Resolutionen der Generalversammlung gegen sich, hat sich in Abhängigkeit, strategische, grundsätzliche Abhängigkeit von China gebracht. Also Russland ist in der heutigen Verfassung eigentlich kein Jalta-Land, sondern weit darunter in der internationalen Liga. Darum ist das strategische Interesse von Putin, weit über seiner Leistungsklasse dort spielen zu können. Bei China habe ich gewisse Zweifel, ob China sagt, wir sind auf Augenhöhe in den internationalen Beziehungen mit Russland. Russland ist jetzt der eindeutig schwächere Partner. Dass die Bedingungen von China vor allen Dingen in ökonomischer, aber auch internationaler Hinsicht akzeptieren muss. Und bei Trump mag es Sympathien dafür geben, dass Macht entscheidet und dass er sich auch vorstellt, sowieso, dass Politik Deals machen bedeutet und dass die Mächtigen Deals machen, mag er durchaus als natürlich empfinden. Allerdings ist immer noch natürlich die in den USA überparteilich die Fokussierung auf China als den Großherausforderer amerikanischer Dominanz, wie es die Chinesen sehen, tief verwurzelt. Darum glaube ich, wird es selbst für ihn schwierig sein, sich auf ein solches Niveau mit China zu begeben. Also die Sympathien sind bei den drei Herren, glaube ich, vorhanden, aus unterschiedlichen Motiven. Trotzdem sehe ich das noch nicht als Formation.
Mhm. Aber warum wertet Trump denn Putin auf? Das, wenn er doch so viel mächtiger, stärker
und größer. Wenn ich das wüsste, also er hat das ja angekündigt und man muss einfach sagen, er hat ja mit diesen Ankündigungen Wahlen gewonnen. Das ist ja häufig so.
Ankündigung im Sinne, dass er den Krieg beenden möchte.
Er hat gesagt, er wird den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Er wird mit Putin, also wird er einen Deal machen und so weiter. Das hat er alles im Wahlkampf erzählt. Das sind ja Dinge, die, also das würde bei uns im Wahlkampf, gibt es auch eine Formation, die sowas erzählt. Aber eigentlich ist das ja völlig inakzeptabel. Und ich sehe ja das viel größere Problem, dass die Sympathien für jemanden Mann wie Trump steigen auch bei uns im Land. Ich finde das furchtbar. Aber wenn das so ist, dass der eben, der unterschreibt dann da irgendwelche Dekrete oder so, das ist in Deutschland alles unmöglich. Also ihr zukünftiger Bundeskanzler wird keine Dekrete
unterschreiben. Auch in den USA rechtlich
nehmen. Eigentlich
in den USA, vielen Fällen, die
also unterschrieben ist es auch hat. Zumindest schwierig, aber und einiges ist ja inzwischen aufgehoben. Aber auch die Widerspiegelung ist ja partiell so, dass endlich einer ist, der handelt. Und das ist ein großes Problem. Ich glaube, wir müssen ernsthaft über die Frage der Weiterentwicklung unserer Demokratie nachdenken. Denn wir haben dort offensichtlich ein Problem. Es gibt immer mehr Kräfte, auch in Europa. Man kann sich das in Frankreich angucken. Die Stabilität von Macron ist ja also mindestens mit einem Fragezeichen zu versehen. Und wir wissen nicht, wie die nächsten Wahlen dort ausgehen. Wir haben gerade bei uns Wahlen gehabt, die auch aus meiner Sicht, jetzt rede ich nicht über das Ergebnis der Union, auch problematisch sind. Und das ist ein in Europa Standard. Und in anderen Ländern, siehe Vereinigten Staaten, kriegt jemand, der letztlich sich in den Wahl, zumindest in seinen Wahläußerungen ja als Diktator geriert hat, das muss man einfach so sagen, der kriegt also eine überproportionale Zustimmung. Und da ist dann nicht mehr Kalifornien und New York der Maßstab, sondern sind die Vereinigten Staaten. Und das ist leider die Entwicklung, die wir derzeit haben. Und das ist für uns eine Aufgabe, doch mal ernsthaft nachzudenken. Ich möchte ja lieber mit jemandem wie Herrn Röttgen dauerhaft streiten und da total diametral gegenüberstehen, aber ich möchte mit ihm streiten und nicht, dass irgendwann, er will das auch nicht, es ein Diktat gibt. Und in dieser Gefahr befinden wir uns derzeit. Und das müssen wir, glaube ich, ganz, ganz ernst nehmen, weil das eine Herausforderung auch für unser Land ist, für Europa ist. Es ist für viele. Und wir können über Putin, über Trump, über viele reden, auch über den chinesischen Generalsekretär und. Wir haben im Moment eine Entwicklung, die äußerst problematisch ist und die aus meiner Sicht Grundfragen der Demokratie steht. Und ich glaube, dass wir die Erschütterung wahrnehmen, aber sie alle noch nicht richtig wahrhaben wollen. Das ist meine Einschätzung der Lage.
Erschütterung deshalb, weil wir hier von einer Täter-Opfer-Umkehrung sprechen müssen, was Trump da vorgenommen hat. Und macht sich Trump nicht auch ein Stück weit zum Komplizen von Putin, indem er zum Beispiel die Geheimdienstinformationen für die Ukraine abgeschnitten hat, Waffenlieferungen gestoppt hat?
Ja, das muss man, das ist ja jetzt eine ganz neutrale Schilderung der Entscheidungen, die getroffen worden sind. Also wie wir hier festgestellt haben, eindeutig, Russland hat gegen jedes Völkerrecht die Ukraine angegriffen, führt seit 3 Jahren diesen Krieg. Nebenbei ja ein Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung, alles Kriegsverbrechen, das findet statt. Nun haben wir Entscheidungen des amerikanischen Präsidenten, die beinhalten, das angegriffene Land militärisch gezielt zu schwächen, indem es keine militärische Hilfe mehr gibt, was noch für die Ukraine jedenfalls ein paar Monate hinnehmbar wäre. Aber die Verweigerung der Aufklärungszusammenarbeit mit der Ukraine ist für die Ukraine ein Riesenproblem. Und gleichzeitig wird öffentlicher Druck ausgeübt, um es zurückhaltend zu sagen. Oval Office ist angesprochen worden, das war mehr als Druck. Und wird auch gesagt, jetzt gestern hat Trump in einem Interview so mehr daneben bei gesagt, kann auch sein, dass die Ukraine gar nicht mehr bestehen bleibt. Also das ist wirklich das ist nicht eine 180-Grad-Kehrtwende. Ich habe das ja jetzt nur beschrieben und es ist eigentlich selbst kommentieren. Es widerstrebt mir auch, das jetzt immer alles nochmal zu bewerten, weil ich nichts tun will, was diese Situation verfestigt. Und indem wir sie immer so weiter bewerten, verfestigt man sie auch. Aber allein die Fakten zu schildern, macht eigentlich die Kommentierung überflüssig, weil sie so selbstredend sind.
Sie haben ja viele Kontakte auch in die USA. Wie wird das denn in den USA gesehen? Wie wird das in der Bevölkerung gesehen? Auch
ja, diese Bemerkung, die Sie gerade beschrieben. Das ist ganz auch, was innenpolitisch stattfindet. Also was ich feststelle, ist, dass auf republikanischer Seite, oder ich sage es mal anders, insgesamt stelle ich fest aus meinen Gesprächen und Begegnungen, dass es einen Faktor gibt in der amerikanischen politischen Diskussion und auch im System, den ich bislang nicht kannte, nämlich Angst. Von ganz unterschiedlicher Seite. Angst, eine abweichende Meinung zu vertreten. Angst, sozusagen ganz schnell Konsequenzen zu spüren. Sie müssen sich mal vorstellen, dass praktisch jeder Beamte fühlt sich ja jetzt an einem seidenen Faden hängend, weil er von heute auf morgen gefeuert werden kann. Und das ist ja ein Zweck in sich selbst, das System nicht so bestehen zu lassen als System. Und Beamtenschaft und Bürokratie ist Teil des Systems. Auch andere Systemelemente sollen eben beseitigt werden. Und dagegen regt sich bislang bemerkenswert wenig Widerstand. Die Demokratische Partei liegt eigentlich immer noch am Boden und ist fassungslos, aber hat noch keine Sprache gefunden, geschweige denn eine Führung. Und darum ist, wenn man bedenkt, was da vor sich geht, vor allen Dingen auch innenpolitisch, aber auch jetzt das Verhalten gegenüber Russland und Ukraine ist eigentlich unvorstellbar. Und es ist aber so, dass mit permanenten neuen Nachrichten, Entscheidungen und jeden Tag zwei neue unvorstellbare Dinge Trump auch auch sozusagen die Handlungsdominanz und die Kommunikationsdominanz hat und alle anderen irgendwie versuchen, noch hinterherzukommen. Und das gelingt ihnen nicht so sehr. Also im Moment, muss man sagen, ist Trump in Methode und Inhalt und Kommunikation die dominierende Figur.
Ja, und diese Feststellung, die ja eine einfache sachliche Feststellung ist, die trifft ja eben auch für Dinge zu, die für uns unvorstellbar waren. Ein amerikanischer Präsident, der sagt, Grönland wird zu uns gehören. Kanada wird eine Provinz, der Panama-Kanal wird irgendwie uns gehören. Das sind ja alles Dinge, die, also wenn wir da vor einem Jahr drüber geredet hätten, hätte jeder gesagt, also hör auf, so ein Unsinn zu reden.
Deswegen anfangs meine Frage auch zum
Thema. So, genau. Also Herr Röttgen hätte gesagt, typisch die Linke, die sagt, dass sowas sein könnte. Und er hat gesagt, niemals. Ne? So, und ich hätte dann gedacht, naja, vielleicht hat er sogar recht. Jetzt sehen wir, dass das alles eingetreten ist. Wir sehen, dass es, und ich will noch mal darauf verweisen, es ist wirklich, ja, wir fokussieren das sehr auf Trump. Das ist alles sehr schlimm, was da passiert. Das ist ein Stück weit aus meiner Sicht Aushebelung der Demokratie. Weil am Ende wird nur noch die Frage stehen, geht es eigentlich noch weiter nach den 4 Jahren? Die Frage wird da irgendwann stellen. Das ist meine Überzeugung. Aber wenn wir uns anschauen, dass es eben in vielen Ländern ähnliche Entwicklungen gibt. Also ich schaue mir den argentinischen Präsidenten an, der da mit der Kettensäge umher hantiert hat. Oh. Ja, also da ist eine ähnliche Situation. Wir müssen ja heute jede Demokratie, die es gibt, die müssen wir ja schon wirklich mit allen Mitteln auch unterstützen, dass es demokratisch bleibt. Und ich höre mit großer Sorge, im letzten Bundestag, manch Rede, die da gehalten wird, da bin ich erstaunt. Und ich bin wirklich für harte Auseinandersetzungen. Aber wenn da auch wirklich dieser Begriff auch der Quatschbude fällt und ähnliches, dann sind wir in einer ganz, ganz problematischen Situation. Und wir dürfen das nicht ignorieren. Ich komme nicht aus Nordrhein-Westfalen, sondern aus Mecklenburg-Vorpommern. Und ich habe gesehen, wie bei uns, wie in Dörfern teilweise die Menschen, auch wenn ich mit ihnen rede, was deren Widerspiegelung ist. Und ich glaube, entscheidend ist, dass wir das ernst nehmen. Wir müssen es ernst nehmen, dass wir eine höchst problematische Entwicklung haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Im Übrigen hat nicht nur die Politik eine Verantwortung.
Würden Sie so weit gehen, dass das ein Offenbarungseid eines moralischen Universalismus ist?
Was wir hier erleben? In gewisser Hinsicht war es das. In gewisser Hinsicht war es das. Aber ich bin da wirklich auch der Auffassung, dass man darum kämpfen muss, dass es eben nicht der Offenbarungseid ist, sondern dass es nicht das Ende der Geschichte ist. Ich glaube, bei aller Kritik, die ich habe, und ich habe viel Kritik an der vorhandenen Demokratie, das ist gar keine Frage, aber es ist im Moment, irgendwer hat das mal gesagt, immer noch das beste System, was wir haben können. Und ich sah lieber streiten und lieber dann auch unterlegen sein, aber in der Sache um das bessere Konzept streiten. Und das passiert ja in den Vereinigten Staaten nicht mehr. Das ist ja das große Problem. Wenn man per Dekret regiert, dann haben wir ein Problem. Und das ist leider so, dass das inzwischen bei einem Großteil der Weltbevölkerung akzeptiert wird. Akzeptiert wird. Und ich sehe das als ein großes Problem an. Und beim Ukraine-Krieg kommt dann nur noch dazu, dass es eben Länder gibt, die sagen, es ist nicht unser Problem. Also wenn Sie den südafrikanischen Präsidenten, der sagt, na, was, wie oft redet ihr eigentlich über Kongo? Da passiert genauso ein Völkermord und das ist bei euch gar kein Thema.
Aber die Mehrheit der Generalversammlung wiederholt hat dies verurteilt.
Also aber Herr Rottke, Sie haben auch die letzte, ja, das ist ja richtig, Gott sei Dank.
Ich wollte nur mal sagen.
Aber Sie haben auch den letzten Beschluss der Generalversammlung bezüglich Russland, wo Russland nicht mehr als Aggressor verurteilt worden ist.
Das war der UN-Sicherheitsrat.
Das war der UN-Sicherheitsrat. Der UN-Sicherheitsrat. Und das ist natürlich ein Problem, wenn der UN-Sicherheitsrat.
Ich wollte nur auch mal ein positives.
Ja, da haben Sie recht. Nicht die Generalversammlung, sondern der Sicherheitsrat. Aber da gab es nur 5 Enthaltungen. Das ist ja ein Problem. Also wir haben in einer Rasanz eine Entwicklung, wo wir mehr als innehalten müssen. Und ich glaube, dass Deutschland eine andere Funktion einnehmen muss.
Genau so.
Vor allen Dingen in Europa. Das ist jedenfalls meine Überzeugung.
Genau. Gucken wir noch mal ein bisschen auf die Sicherheitspolitik. Trump hat ja im Wahlkampf des Öfteren die NATO in Frage gestellt. Zumindest so immer mal wieder angedeutet und immer mal wieder daran getippt. Täuscht er an Eindruck oder tut er das im Moment weniger?
Es gibt keine, also jedenfalls habe ich sie jetzt im Moment nicht im Kopf, eine Aussage, die NATO in Frage stellt, sondern es bleibt bei dem, die müssen ihren fairen Beitrag bezahlen.
Und wenn sie das tun, ist gut sozusagen?
Ja, das sagt er nicht. Er sagt nur, wenn sie es nicht tun. Er sagt nicht, wenn sie es tun. Den beziffert er dann auch mit 5%. Die USA sind weit unter 5%.
Bei 3,5
also, das muss man abwarten, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir werden den NATO-Gipfel ja haben. Wir sollten von unserer Sicht, also Sie haben das, glaube ich, auch richtig beschrieben, der Punkt ist, aus unserer Sicht, unsere Werte haben sich nirgendwo geändert. Meine Werte haben sich nicht geändert. Ich bin auch nicht für die Weiterentwicklung der Demokratie. Ich bin für Demokratie. Ich bin für ihre Stärkung und ihre Verteidigung. Ich bin auch weiterhin für den Westen. Ich bin nebenbei auch weiterhin für den moralischen Universalismus, der sich ausdrückt, etwa in der Vorstellung der Idee der Würde jedes einzelnen Menschen. Ich bin nicht der Auffassung, dass wir da jetzt von abgehen sollten. Wir müssen trotzdem die Realität sehen, dass die Anhänger dieser Auffassung weniger werden, die Demokratien weniger werden, dass die Demokratie unter Druck ist und nebenbei auch bei uns. Aber wir, glaube ich, sollten eine Politik verfolgen, die sagt, wir bleiben bei der Definition unserer Werte und Interessen. Und darum sollten wir auch von uns aus in dieser Allianz nichts in Frage stellen. Wir müssen uns einstellen darauf, dass noch mehr in Frage gestellt wird, als schon geschehen ist. Aber wir sollten es nicht von uns aus tun, sondern wir sollten, muss man auch mal sehen, wir haben jetzt erstmal 4 Jahre vor uns. Nach 2 Jahren sind die sogenannten Mitte, also die Wahlen in der Mitte der Amtsperiode. Wir sind jetzt 1,5 Monate in dieser Amtszeit. Es geht immer noch darum, so schlimm die Veränderungen sind, auch dadurch zu navigieren. Und von uns aus sollten wir nicht mehr in Frage stellen, als uns präsentiert wird, als in Frage gestellt.
Eine Anmerkung zu machen darf, also ich glaube, es besteht eine akute Gefahr, dass die NATO sich verändert. Wenn ich die Meinungsäußerung des NATO-Generalsekretärs Herrn Rutte zur Kenntnis nehme, der nachdem Zelensky in Washington war, gesagt hat, na, der Zelensky möge mal bitte das wieder in Ordnung bringen. Das heißt ja, es kann Veränderungen innerhalb der NATO geben. Und ich finde, das ist ja auch ein Problem. Es ist auch ein Problem. Die USA sind ja immerhin weiterhin die prägende Macht. Und ich glaube, dass das NATO-Bündnis sich in mancher Hinsicht vielleicht sogar überlebt hat. Aber normalerweise gibt es ja dort auch also einige Regularien, die sehr, sehr eindeutig sind. Wenn sich mal alle daran halten würden, komme ich wieder darauf zurück. Wir haben auch den NATO-Partner Türkei, um ein Beispiel nur zu sagen. Er führt genauso einen Krieg und ich höre wirklich ganz selten eine Kritik. Normalerweise müsste man aber Erdogan und seinen furchtbaren Krieg, den er gerade gegen Kurdinnen und Kurden führt, da schweigen wir weitgehend. Also nicht alle, ich weiß auch, dass die da sogar
ist
was
nicht vergleichbar haben. Ist eine völlig andere Lage.
Entschuldigung, es ist ein NATO-Mitgliedstaat, was einen Krieg führt in einem anderen Land. Ja. Wenn das völkerrechtskonform ist, kein Mensch sagt das. Würde auch kein deutscher Politiker behaupten, dass das völkerrechtskonform ist. Das, was da gerade jetzt passiert.
Also wir müssen jetzt dann über das Thema reden.
Ja, gerne. Also dass Herr Erdogan jetzt kurdische Gebiete angreift, sie bombardiert und ähnliches tut, ist nicht zu akzeptieren. Dass in Syrien, im Übrigen in Latakia und an ähnlichen Stellen gegenüber den Aleviten ein Massaker durchgeführt wird, ist nicht zu akzeptieren. Ja, ich werbe nur dafür, lieber Herr Röttgen, ich werbe nur dafür, dass wir die gleichen Maßstäbe anlegen. Und zwar überall. Wenn dann unsere Werte universell sind, dann müssen wir in großer Konsequenz auch an den Stellen, wo es vielleicht unsere Partner sind oder angebliche Partner, genauso deutlich sein wie beim Angriffskrieg Krieg Russlands.
Genau, und so, und genau so, darum ist es ganz gut, dass ich, genau so funktioniert nirgendwo auf der Welt Außenpolitik. Nirgendwo auf der Welt. Dass die Türkei auch in ihrer jetzigen Regierungsform, dass wir da Meinungsverschiedenheiten haben und einiges problematisch ist, das ist klar. Man muss dann immer ganz genau sagen, was es ist. Herr Assad wäre ohne die Einwirkung und Mitwirkung der Türkei noch im Amt. Das ist alles sehr ambivalent. Türkei ist ein Land von strategischer Bedeutung als Brücke zwischen Europa und dem Mittleren Osten. Ob wir da kneifen? Ich wollte nur mal sagen, das sind reale Machtverhältnisse, auch Einflussbeziehungen, die bestehen. Und wir können, und es wird keine einzige Regierung dieser Welt sagt, wir haben jetzt einen moralischen Kodex und dann werden wir in Rigorismus sozusagen als moralische Beurteiler durch diese Welt reisen. Darum. Wir müssen versuchen, für unsere Interessen, für unsere Werte, die gar nicht trennbar sind, möglichst breite Unterstützung und Einfluss zu gewinnen. Und da muss man manchmal auch mit krummem Holz agieren. Das ist völlig klar. Es gibt immer Grenzen, die sind nicht überwindbar. Und damit muss man, das ist das Wesen von Außenpolitik, damit umzugehen und die Türkei als Partner zu erhalten. Denn wenn die Türkei nicht mehr in der NATO wäre, hätten wir ein gewaltiges Problem in der gesamten Region. Und darum müsste man damit balancierend umgehen.
Dass Außenpolitik Interessenpolitik ist, den will ich überhaupt nicht.
Gesagt. Na,
ich sage das. Das hat ja Egon Bahr gesagt und ich wiederhole das nur. Aber ich finde, dass eins nicht sein kann, dass wir, was Russland betrifft, das auf das Schärfste verurteilen. Einverstanden. Aber bitte dasselbe Agieren der Türkei. Und
Es gibt kein Angriffskrieg der Ukraine gegen andere.
Was macht denn die Türkei? Die ist gerade in Syrien und zerstört letztlich kurdische Gebiete. Was die in Kobane angerichtet haben, das ist alles inakzeptabel. Und ich finde, das müssen wir genauso klar und deutlich benennen. Und da können wir nicht sagen, naja gut, bei der Türkei, da sehen wir das anders. Nein, es gelten auch dort die NATO-Regularien und da ist die Türkei genauso zu kritisieren. Es war Ihr Bundeskanzler im Übrigen, Helmut Kohl, der mal die Militärhilfe an die Türkei vollständig eingestellt hat, wegen des Überfalls gegen die Kurdinnen und Kurden. Das war richtig. Heute passiert das nicht mehr. Ich finde das falsch.
Thema Türkei, Nahen Osten und so weiter, auch Syrien ist sicherlich noch mal eine andere Sendung, die wir mit 45 Minuten gut füllen könnten. Aber bleiben wir hier noch mal ein bisschen. Herr Röttgen, glauben Sie, dass Trump die NATO und auch Europa im Machtspiel mit Putin und letztendlich vielleicht sogar mit Xi, Sie sprachen ja von den drei Mächtigen sozusagen, sogar opfern würde?
Das ist im Moment aus meiner Sicht nicht sein Interesse. Es gibt auch keine Aussage dazu von ihm. Ich glaube auch nebenbei, dass er keine Strategie verfolgt. Wie will ich jetzt amerikanische Europapolitik
keine
machen?
Keine politische Strategie.
Ich glaube, dass die Frage, was wird aus den Europäern in dieser neuen Machtkonstellation, was wird aus den Institutionen der Europäischen Union und der NATO? Und das ist das auch revolutionär Neue. Das ist von uns abhängig, von uns Europäern. Wenn wir schwach bleiben, und die Schwäche ist eine politische, eine militärische und hat auch einen wirtschaftlichen Teil, aber vor allen Dingen die militärische Schwäche, die sich dann in politische Schwäche oder Stärke übersetzt. Wenn wir uns nicht veränderten, wenn wir ungefähr so blieben, wie wir sind, dann wird alles über unsere Köpfe hinweg entschieden. Dann werden wir weder von Putin, noch von Trump, noch von Xi, schon eher wegen der Wirtschaft, aber von den beiden jedenfalls nicht sehr ernst genommen. Und dann werden wir auch nicht bestehen bleiben, weil sich dann erweist, diese Europäer, der Westen in diesem Teil, ist nicht zur Selbstbehauptung in der Lage. Er ist nicht in der Lage, sich anzupassen. Der bleibt in seinen alten Strukturen, obwohl die Welt um ihn herum zusammenfällt und sich neu sortiert. Und darum müssen wir jetzt europäische Stärke gewinnen. Und ein unverzichtbarer Teil politischer europäischer Stärke ist unsere militärische Wehrhaftigkeit, die wir jetzt, so wie die Dinge liegen, so planen müssen, dass wir sie auch ohne die USA zum ersten Mal seit 1949 herstellen können. Das ist die Antwort auf diese Frage, was wird aus der EU? Da brauchen wir nicht jetzt im Weißen Haus zu fragen, bitte, bitte, was wird aus uns? Berücksichtige uns doch. Da werden wir kein Erbarmen finden, sondern wir werden es aus eigener Stärke und Kraft finden oder gar nicht.
Europa will eigene Kraft und Stärke zeigen. Ein 800-Milliarden-Paket soll da aufgelegt werden. In Deutschland soll sogar noch was obendrauf gelegt werden. Ist das richtig? Muss Europa sich da zusammenfinden und auch das Geld investieren zur eigenen Verteidigung?
Also das ist ja erstmal eine verbale Bekundung mit den 800 Milliarden. Ich glaube da keine Sekunde dran. Das wird die Praxis zeigen, ob das so sein wird. Das wird nicht sein, da sage ich Ihnen voraus. Und genauso wenig finde ich, dass es in Deutschland richtig ist. Wissen Sie, ich bin sehr dafür, dass Europa seine Eigenständigkeit definiert und dass Europa stark ist. Aber diese Stärke ist vor allen Dingen eine politische Stärke und sie ist im Übrigen auch eine wirtschaftliche Stärke. Und Europa ist dann stark gewesen, wenn wir wirklich wirtschaftlich mit denjenigen mithalten können. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel bei dem ganzen Thema der künstlichen Intelligenz oder Ähnlichem? Wir sind so weit weg. Wo sind denn die großen Tech-Konzerne? Wo ist denn Google? Wo ist Facebook? Wo sind all diese Dinge? Alles in den Vereinigten Staaten. Das ist der Schlüssel. Wenn wir jetzt meinen, mit möglichst viel Geld, das ist doch absurd. Also ich war im Haushaltsausschuss schon im Jahre 2005, da war der Verteidigungsetat bei unter 25 Milliarden Euro. 23,9. So. Und wir haben jetzt eine Situation, wo wir nach NATO-Kriterien im letzten Jahr 90 Milliarden aussehen. Ich frage mich, das ist eine gigantische Steigerung und kein Metall ist so viel gesteigert. Was ist da eigentlich passiert? Und ich könnte Ihnen jetzt Beispiele sagen. Also wenn ich wirklich nur eine ganz große Kleinigkeit, aber die sagt sehr viel über den Zustand in unserem Land und in Europa aus. Wenn wir derzeit die Ausstattung der Panzer mit moderner Technologie, Funktechnologie sehen, eine Fehlinvestition sondergleichen. Das liegt jetzt rum beim Herr ohne und ist nur eine deutsche, weil wir überhaupt nicht mit den europäischen Partnern kommunizieren können. Das ist also nur eine Kleinigkeit, aber die sagt sehr viel. Wenn wir nicht dahin kommen, sondern nur über das Geld reden und sagen, also noch 100 Milliarden drauf, noch 100 Milliarden, das löst überhaupt kein Problem. Wir müssen strukturell darüber nachdenken, was kann eigentlich Sinn geben für Europa und nicht sagen, es werden Summen. Frau von der Leyen redet jetzt von 800 Milliarden, Sie haben die Zahl gesagt. Ich glaube noch mal keine Sekunde dran, das ist schnell ausgesprochen. Ich bin sehr gespannt, wenn die Staatschefs zusammensitzen, in welche Richtung das geht. Unser Problem ist, dass der Zusammenhalt in Europa nicht mehr realisiert ist. Wir haben in Deutschland ein Auseinanderdriften der Gesellschaft. Da müssen wir etwas tun. Und wenn wir wirklich meinen, dass wir das über Verteidigung lösen können, machen wir etwas riesig falsch. Das wollen Sie ja gar nicht. Sie sagen, eigentlich brauchen wir natürlich ein großes Infrastrukturprogramm. Da bin ich im Übrigen einverstanden. Da gibt es viele Dinge, die da wenig hilfreich sind. Aber allein auf das Militärische zu setzen, das ist falsch. Und da vor allen Dingen Summen zu rufen, 500 Milliarden in Deutschland, 800 Milliarden in Europa. Das sehe ich als einen großen Fehler an. Aufrüstung ist der falsche Weg. Wir müssen mehr darüber nachdenken, dass Europa an Stärke gewinnt. Das wird politische Stärke, das wird wirtschaftliche Stärke sein. Da müssen wir über Forschung, Entwicklung, da müssen wir investieren in Bildung. Das wäre notwendig, nicht ins Militärische.
Herr Röttgen, damit wird sehr klar, dass mit dem neu gewählten Bundestag die Linke ganz sicher nicht zustimmen wird für ein so großes Verteidigungspaket. Ich glaube, das kann ich so zusammenfassen.
Kann man so sagen. In dieser Sendung stirbt die Hoffnung. Aber ich hatte wenig Hoffnung.
Also setzen Sie bei dem großen Paket, Stichwort Verteidigung, jetzt auf die Grünen und den alten Bundestag.
Das wollen wir im bestehenden Bundestag machen. Das wollen wir in diesem bestehenden Bundestag machen. Und wir haben auch Handlungsdruck dafür. Mhm. Das, was Herr Bartsch eben aufgeführt hat, wenn ich das so sagen darf, sprachlich, das ist die bestehende Lebenslüge der Linken. Das ist die bestehende Lebenslüge der Linken, weil sie sagen, wir haben zwar Krieg, und das ist ein Angriffskrieg. Und wir sehen, wie sich die Welt verändert. Sie haben eben darüber, wir haben darüber gesprochen, wie Trump und die amerikanische Politik auf Macht setzt. Nicht mehr auf das Recht. Xi macht das so. Putin macht das so. Und die Europäer müssen stark werden. Aber natürlich nicht, indem sie militärische Fähigkeiten haben. Das ist wirklich, das ist eine Lebenslüge, die sich weigert, eine neue Realität der Bedrohung anzuerkennen und sich der Mühsal zu unterziehen, darauf eine Antwort zu geben. Militärische Stärke ist bestimmt keine hinreichende Bedingung für politische Stärke. Aber sie ist in unserer Zeit und in der Situation, in der wir sind, eine notwendige Bedingung für politische Stärke.
Aber wenn man sich die europäische Stärke anguckt, ist es keine Stärke, weil jeder sein eigenes Ding macht und nicht zusammenpasst, um es mal ganz flapsig zu formulieren.
Genau. Das ist Teil unserer Schwäche.
Das ist Teil der großen Schwäche.
Ja, genau.
Würde denn dieses Geld, was ja auch von Deutschland dann auch teilweise ist, tatsächlich dafür genutzt, Europa da zusammenzuführen? Und ist Europa überhaupt so weit, zusammen zu denken an dieser Stelle?
Also Ersteres, das ist der politische Sinn der Grundgesetzänderung, die wir jetzt einbringen. Nicht, dass Deutschland stark wird für sich, sondern dass Deutschland einen starken Beitrag für ein starkes Europa erbringt. Dieses Europa, so liegen auch die Dinge, kann entstehen, dass sich verteidigen kann, aber nicht ohne den notwendigen deutschen Beitrag. Wir sind eine unersetzbare
Kraft. Bei dem deutschen Beitrag muss ich aber auch nochmal, Entschuldigung, Herr Bartsch, kurz nachfragen. Denn die Grünen haben ja nun angekündigt heute, dass sie da nicht mitgehen. Und im neuen Bundestag haben wir ja gerade gehört.
Also das kann ich, wenn ich das so sagen darf, verstehen, dass die Grünen das sagen. Denn das ist aus meiner Sicht verhandlungstaktisch rational und auch intelligent. Die Grünen werden für diese Verfassungsänderung im bestehenden Bundestag gebraucht. Und darum demonstrieren sie zum Eingang erstmal ihre Macht. Und mit dem Nein haben sie sich auf eine Verhandlungsebene und Höhe, auf Augenhöhe mit den künftigen hoffentlich Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD begeben. Darum halte ich das für ein rationales, intelligentes Verhandlungsverhalten der Grünen, die ja auch gleichzeitig gesagt haben, wir wollen zu einem Ergebnis kommen. Also das finde ich rational.
Naja, ich meine, da muss ich Herrn Röttgen sogar zustimmen. Ich glaube, dass das wirklich ein rationales Herangehen ist und dass es offen ist. Ich würde mir wünschen, dass die
Grünen... Das habe ich
nicht gesagt. Dass es offen ist. Na doch, das haben sie ja
irgendwie. Nein, die haben gesagt, wir wollen ein Ergebnis haben. Die Grünen wollen auch ein Ergebnis haben.
Naja, und das heißt ja, also es gibt ja jetzt unterschiedliche... Ja. Man hört ja da vieles, dass man das auseinanderzieht, Verteidigung und das andere dann im neuen Bundestag. Ich will da gar nicht spekulieren. Ich habe nur die Sorge, dass die Grünen in dieser Frage jetzt erstmal ein klares Nein gesagt haben, um am Ende mit einigen Punkten, die Sie dann durchverhandelt haben, zu einem Ja kommen. Ich sage nochmal, ich finde das falsch. Und ich finde es falsch, weil wir damit in Deutschland natürlich etwas aufgeben. Fakt ist, wir können ja von Sondervermögen, von was auch immer reden, das sind Schulden, das ist nichts anderes, das weiß jeder. Auch jetzt schon ist auf dem Finanzmarkt sind die Zinsen für deutsche Anleihen gestiegen, die werden weiter steigen und wir werden ein Riesenproblem für folgende Generationen uns schaffen. Ich sehe das als wirklich falsch an, weil wenn wir stärker als Europa wollen, da bin ich ja einverstanden.
Naja,
es ist im Übrigen überhaupt keine Lebenslüge. Ich habe nicht umsonst dieses Beispiel von 25 Milliarden auf 90. Was ist eigentlich mit dem Geld passiert?
Ja, aber da waren die Linken nicht so aktiv dabei, das zu steigern.
Darum geht es doch nicht. Aber ich habe die Zahlen doch einmal, das sind faktische Zahlen. Mhm. Es gibt nirgendwo so eine gewaltige Steigerung. Und wir haben im Ergebnis noch, die 100 Milliarden Sondervermögen sind beschlossen worden. Die sind weitgehend ausgegeben. Wir können jetzt noch zwei...
Wir sind europäisch, ungefähr bei 40% der amerikanischen Ausgaben.
Wir müssen strukturell völlig anders herangehen. Wow. Und da kann das Militärische ein Aspekt sein. Ich bin ja ein Freund unserer Verfassung, der sagt, Landes- und Bündnisverteidigung, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und bitte, das mögen wir dann auch hinkriegen. Glaubt irgendwer wirklich, dass es eine militärische Auseinandersetzung mit Russland geben kann? Natürlich müssen wir das vermeiden. Das wir uns da hoffentlich einig, dass wir das vermeiden müssen.
Natürlich, wir müssen es auch vermeiden können. Wir werden den Krieg und die Ausdehnung des Krieges, das sage ich Ihnen hier in allem Ernst, wir werden die Ausdehnung des bestehenden Krieges, wenn ich das sagen darf, nur verhindern können, wenn wir als Europäer abschreckungsfähig sind. Wenn wir uns nicht verteidigen können, dann befördern wir die Situation, dass Putin diesen Krieg ausdehnt.
Aber ehrlich gesagt, das ist doch jetzt so, Sie sagen doch, wir können uns jetzt nicht verteidigen. Dann ist doch die Gefahr, dass der morgen hier vor Berlin steht, riesig groß. Ich glaube, das ist vielleicht die Lebenslüge der Union, dass sie wirklich glaubt, dass über dieses Abschreckungspotenzial, wir rüsten auf. Ich sage Ihnen, der innere Zusammenhalt in unserem Land und Europa, der wird damit gefährdet. Wir befördern Armut, wir reduzieren die Ausgaben, die dringend notwendig sind in dem Bereich der Forschung, Entwicklung und Ähnliches betrifft. Da müssen wir ran. Das ist Aufgabe. Nein,
Zusammenhalt Europas heißt, dass wir kriegen doch alle die internationale Erleichterung, die Befürwortung bei unseren Nachbarn und Freunden herrscht darüber, dass jetzt diese Entscheidungen kommen werden. Bei den Polen, bei den Balten, bei den Briten, bei den Franzosen, bei den Amerikanern, die uns gut gesonnen sind. Das ist eine riesige Erleichterung. So viel Positives habe ich noch nie würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren über Deutschland.
Diese Erleichterung gehört. Und dem Positiven, Herr Bartsch,
das ist ausdrücklich nicht.
Also, müssen wir die Sendung beschließen. Ich bedanke
das ist schade.
Mich. Ja, wir finden sicherlich auch wieder Zeit für eine Fortsetzung. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese sehr engagierte Diskussion bei Ihnen, Herr Bartsch, und auch bei Ihnen, Herrn Röttgen. Und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen für Ihr Interesse. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen sehr informativen Abend bei Phoenix. Vielen Dank.